Lungenkarzinom, Rolle der Antiangiogenese in der Ära der Immuntherapie, wenn so ein Feuerwerk an Innovation kommt, ist natürlich immer die Frage, welchen Stellenwert haben dann die Medikamente, die Behandlungssäulen, die wir in der Vergangenheit etabliert haben, noch in dieser neuen Zeit? Können wir sie einsetzen? Sollen wir sie einsetzen? Wohin führt uns dieser Weg? Und die Antiangiogenese ist hier gefragt. Von der Vision zur Klinik. Es war 1971, Judah Folkman, der ist schon verstorben, ist so der Papst gewesen in der Angiogeneseforschung. Er hat gesagt, ein Tumor braucht den Zugang zu Gefäßen, der Tumor braucht den Zugang zu Sauerstoff, zu Glucose, um wachsen zu können. Und wenn es uns nun gelingen würde, diesen Gefäßzugang zu blockieren, dann hätten wir vielleicht ein ganz starkes, eine starke Möglichkeit dabei, einen Tumor zu kontrollieren. Und hier dargestellt ein kleiner Tumor, der 2 bis 3 Millimeter. Wir sehen einen kleinen Tumor, der überschreitet eine gewisse Größe und der Tumor kann erst dann weiter wachsen, wenn dieser Tumor Anschluss an das Gefäßsystem findet. Es sind dann Wachstumsfaktoren, die ihn antreiben. Es ist die Hypoxie, die ihn antreibt und deshalb antreibt, dass er dann VEGF, den vaskulären endothelialen Großfaktor, ausschüttet. Und der bewirkt dann bei den Rezeptoren, die bei den Endothelzellen sitzen, dass hier die Gefäße aussprossen. Und wir sehen dann bei einem normalen Bild des Gefäßbildes hier links abgebildet und rechts in einem Tumorgefäßbild, dass das Gefäßbild hier sehr chaotisch wird. Die Gefäße sprossen ein, die Gefäße wollen den Kontakt, suchen den Kontakt zur Tumorerkrankung. Was dann noch weiter passiert, ist, dass diese Gefäße nicht normale Gefäße sind. Es sind Gefäße, die offen sind, die Lücken haben. Und durch diese Lücken können Krebszellen letztlich auch Zugang zum Gefäßsystem finden und metastasieren. Es entsteht auch ein Ödem um diese Gefäße herum. Es wäre nun wahnsinnig spannend, wenn wir diesen Mechanismus blockieren könnten durch VEGF-Blocker. Es sind entweder Antikörper, wo wir diesen Rezeptor an der Oberfläche blockieren können. Es sind hier zum Beispiel Tyrosinkinasehemmer, die diesen Rezeptor hier an der Oberfläche blockieren können. Es sind Tyrosinkinasehemmer, die diesen Rezeptor an der Gefäßinnenseite blockieren können. Und es gibt verschiedene Medikamente, die sich hier etabliert haben, wie zum Beispiel das Bevacizumab, einen Antikörper, wie das Ramucirumab, einen Antikörper, oder für den Tyrosinkinasehemmern, die sich beim Lungenkarzinom etabliert haben, das Nintedanib. Wenn wir diese Gefäße blockieren, so sehen wir im linken Bild, dass das ein buntes Gefäßnetz ist. Wir blockieren nun diese Gefäße und sehen, dass diese Gefäße aus dem Gewebe tatsächlich verschwinden. Wenn wir aber die Gefäßblockade wieder aufheben, kommt es zur neuerlichen Einsprossung in den Tumor. Dieser Mechanismus wurde nun beim Lungenkarzinom versucht, Proof of Principle. Es ist diese Sendler-Studie, in der also eine Chemotherapie plus Avastin gegeben worden ist. Und wir haben erreicht, dass das mittlere Überleben deutlich verbessert worden ist. Hier von 10 auf 12 Monate, ein Jahresüberlebensrate ist verbessert worden. Das sind Daten, die zurückgehen auf 2005. Das ist das erste Mal präsentiert worden, publiziert 2006. Also schon etwas historische Daten, wenn man so sagen will. Und es wirkt auch bei Patienten. Bei diesem Fall, den ich behandelt habe, sehen wir, dass dieser Patient hatte einen Tyrosinkinasehemmer zuerst und wir haben, weil dieser Tumor massiv gewachsen ist, hier ein Avastin Bevacizumab dazugegeben. Und innerhalb von 2 Monaten ist der Tumor weggeschmolzen. Er war nicht mehr hier. Der Patient hat leider, weil ein riesiges Loch entstanden ist, einen Pneumothorax entwickelt, was die Folge ist, durch das Wegschmelzen des Tumors, anders als bei der Chemotherapie, wo der Tumor eigentlich zusammensintert. Und hier entsteht eigentlich durch das Wegfallen der Gefäße ein Loch eigentlich. Die Entwicklung ist weitergegangen. Wir haben dann gelernt, dass wir bei der zweiten Behandlungslinie nach erfolgter Chemotherapie in der Kombination Chemotherapie plus Ramucirumab, ein anderes antiangiogene Substanz, hier einen Zusatznutzen für die Patienten generieren können, im Overall Survival und im progressionsfreien Überleben in der zweiten Behandlungslinie. Das sind tatsächlich auch beeindruckende Daten. In der zweiten Behandlungslinie ein mittleres Overall Survival von 10,9 Monaten ist ein starker Ansatz. In ähnlicher Weise fast eine Schwesterstudie, wenn man das so bezeichnen will, gleiche Patientengruppe, Stadium 3B4, hier untersucht Chemotherapie Taxotere plus Nintedanib, eine Tablette, die also hier gegeben werden kann. Und wir sehen, dass in dieser Kombination in der Subgruppe der Adenokarzinome auch hier ein Zusatznutzen für die Patienten zu generieren war. Diese Anti-VEGF-Strategie hat in der Oncopedia-Leitlinie, die ganz neu herausgekommen sind, 2018 auch hier weiterhin ihren Stellenwert. Wir sehen nach einer PD-1-Monotherapie als First-Line-Therapie, kommt eine platinhaltige Chemotherapie mit Bevacizumab in Frage. Oder in der zweiten Behandlungslinie nach einer PD-1-Kombinationschemotherapie, der zweiten Behandlungslinie, neben vielen anderen Optionen, die hier unten abgebildet sind, verschiedene Optionen, die wir da in dieser Situation anbieten können, ist auch Chemotherapie mit Ramucirumab oder Chemotherapie mit Nintedanib eine gute Option für die Patienten. Die nächste Stufe, wie können wir uns weiterentwickeln vom Bench to Bedside? Wenn wir uns hier anschauen, wie wird denn Tumor kontrolliert? Das ist nicht nur die Tumorzellen, die wir angreifen müssen. Die Tumoren sind eingebettet in ein Microenvironment, in ein Netzwerk, in ein Stroma. In diesem Stroma befinden sich Fibroblasten, in diesem Stroma befinden sich Immunzellen, in diesem Stroma befinden sich Endothelzellen. Und aus dieser vielfältigen Interaktion der Tumorzellen mit dem Stroma entsteht Wachstum oder Wachstumsblockade, entsteht Metastasierung oder keine Metastasierung. Es sind verschiedene Kommunikationsströme, die wir verstehen müssen, um letztlich gute Behandlungen zu machen. Dieses Microenvironment ist in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Nicht nur die Tumorzellen behandeln, wir müssen vielleicht die Umgebung behandeln. Und so können wir auch hier in einem anderen Bild abgebildet, im Nature Reviews 2015 gezeigt, diese blauen Zellen ist der Tumorerkrankung und das sind die Fibroblasten, diese violetten Zellen. Wir sehen, dass da Makrophagen drinnen sind. Wir sehen, dass hier Immunzellen sind, die Killerzellen und die Tumorzellen, die interagieren. Und es sind hier auch andere Mechanismen. So kann man sagen, ja, auf der einen Seite interagieren diese Tumorzellen mit den Immunzellen. Das ist der Mechanismus, den Dr. Kolb im Vorfeld gezeigt hat. Es sind vielleicht aber auch hier die Interaktion, die also zwischen dem Gefäßsystem und VEGF, BDGF in der Interaktion mit den Tumorzellen und den anderen Systemen der Stromas. Es sind die Chemotherapie, die Chemotherapie direkt angreift, die das Wachstum blockiert. Und es ist auch hier die gezielten Tumortherapien, die mit hier eingreifen können. So gibt es vielfältige Ansätze, wie wir Krebs behandeln wollen. Und einer dieser Ansätze ist möglicherweise die Kombination aus einer antiangiogenen Therapie und auch aus einer Immunblockade. Das hat ein ganz interessantes Rational. Wir wissen, dass eine Anti-VEGF-Therapie hat immunmodulatorische Eigenschaften. Das wurde schon in der Vorzeit immer wieder gesagt, dass Avastin und Bevacizumab auch immunmodulatorisch sein kann. Warum ist das so? Wir erhöhen damit durch ein verbessertes Gefäßsystem auch wieder die Möglichkeit, dass T-Zellen besser zum Tumor kommen und dass die Killerzellen besser in den Tumor eindringen können. Wir wissen, dass wir dadurch auch suppressive Zytokine blockieren können, infiltrierende T-regulatorische Zellen, die auch das Immunsystem blockieren, ebenfalls blockieren können und andere Mechanismen. Wenn man das an der Zellkultur anschaut, so kann man sagen, eine reine PD-1-Therapie, hier in blau dargestellt, kann das Tumorwachstum nur mäßig verlangsamen. Wenn ich eine reine Anti-VEGF-Therapie ebenfalls. Wenn wir aber beides kombinieren, kommt es praktisch zum Wachstumsstillstand. Und das wäre schon ein sehr attraktiver Ansatz, dass wir hier durch diese beiden stromalen Mechanismen letztlich einen Wachstumsstopp beim Tumor hätten und gar keine Chemo dazu brauchen. So eine Blockade hätten Sie eigentlich in der Vergangenheit nur mit einer starken Chemotherapie gesehen überhaupt. Nun, wirkt dieses Grundprinzip, können wir das auch an klinischen Studien nachvollziehen. Und hier wird uns die IMPower 150-Studie einmal als erster Baustein vorgestellt. Wir sehen ja diesen Arm A, B, dieser Arm B, in der Chemotherapie, Carboplatin, Paclitaxel und Bevacizumab, die antiangiogene Strategie und die PD-L1-Therapie in Vierfachkombination gegeben wird. Und als Kontrollarm nehmen wir jetzt hier den Arm C, Chemotherapie plus antiangiogene Therapie. Welche Effekte erleben wir hier? Wir erleben, dass in dieser Kombination ein Zusatznutzen im progressionsfreien Überleben entsteht. Das mediane progressionsfreie Überleben nimmt zu. Das, was mich jetzt hier besonders beeindruckt, ist, dass diese Schulter in diesem hinteren Teil dieser Kurve ebenfalls noch fast stärker zunimmt. Hier dieser Abstand nimmt fast noch mehr zu. Das suggeriert ein bisschen, dass in der Haltungsphase, die vorgesehen ist, dieser kombinatorische Mechanismus eigentlich stark wirken kann. Das lässt sich, zieht sich auch durchs Overall Survival hin. Auch hier kommen wir von 14,7 auf 19,2 Monate. Und das zieht sich durch verschiedene Subgruppen durch, die also hier eben auch diese Subgruppe der EGFR-ALK-Positiven und der EML4-ALK-Positiven Gruppen beinhaltet. Das, was mich auch in dieser Studie auch, was ich ganz interessant finde und was diesen Grundmechanismus noch ein bisschen bestärkt, ist, dass bei den Patienten, die eine hohe PD-L1-Expression haben, was mich hier beeindruckt hat, ist dieser Balken. Wir sehen in der Kombination als Immuntherapie plus antiangiogene Therapie, erleben wir eine Duration of Response, ein Anhalten des Ansprechens auf 22,1 Monate. Und das ist auch wieder ein bisschen ein Effekt, der uns darauf hinweisen lassen würde, dass dieser Grundmechanismus, der hier suggeriert wird, auch letztlich bewiesen werden kann. So kann man bei der Empower 150-Studie sagen, dass also die primären Endpunkte wie progressionsfreie Überleben und Overall Survival hier bewiesen worden sind. Dieser klinische Benefit ist bei allen Subgruppen nachzuweisen, inklusive den EGFR-positiven und ALK-positiven Patienten, die implementiert waren. Und ich sehe in dieser Studie sehr wohl, dass dieser hypothetisierte synergistische Effekt von Anti-PD-L1 und Anti-VEGF eingetreten ist. Dieser synergistische Effekt, wenn wir hier von einem Grundmechanismus reden, ist dieser synergistische Effekt auch außerhalb vom Lungenkarzinom nachzuweisen. So können wir sehen, also zum Beispiel eine Studie beim Nierenzellkarzinom, auch 2018 vorgestellt, den VEGF-Blocker, das Axitinib mit einem anderen PD-1-Inhibitor wie dem Pembrolizumab. Und wir sehen hier gewaltige Ansprechraten, die diesen Synergismus ganz klar bestätigen. Es ist das Nierenzellkarzinom, ein Tumor, der sehr stark VEGF-abhängig ist, aber auch hier kommt ein Zusatznutzen herein. Wir sehen diesen Effekt hier beim Nierenzellkarzinom mit Avelumab und Axitinib, gleicher Ansatz, gleiche Wirksamkeit, gleicher Zusatznutzen, der in dem Mechanismus sich abbildet. Und ganz spannend zum Beispiel auch beim hepatozellulären Karzinom, heuer beim ESMO gezeigt, Kombination aus Atezolizumab und Bevacizumab, finde ich also hier auch wieder ein Bereich, der sehr hoffnungsvoll abgebildet ist. Ich komme zur Schlussfolgerung. Gerade in der Ära der Immuntherapie kann die antiangiogene Säule der Behandlung eine neue Bedeutung erlangen. Synergistische Effekte können in vitro und in vivo gezeigt werden. Eine bessere Infiltration der T-Zellen in den Tumor, Reduktion der suppressiven Zytokinen und andere Mechanismen, die wir erst verstehen lernen müssen. Die Empower 150-Studie zeigt auch klinisch, dass beim NSCLC dieser Synergismus wirksam ist. Aber das Ziel muss es sein, die Wirksamkeit zu verbessern und die Toxizität zu reduzieren. Mein Wunsch ist eigentlich, in eine chemofreie Zukunft zu gehen. Und ich glaube, dass diese Ansätze in diese richtige Richtung gehen. Danke.
Vielen Dank für die großartige Übersicht bei den vielen Daten, auch was die Antigenese betrifft. Viel Neues, super zusammengefasst, danke. Eine Frage stellt gleich einmal der Jakob Walter. Behandeln Sie Nebenwirkungen bereits während der Therapie bzw. prophylaktisch? Ich glaube, muss man sagen, mal, dass Bevacizumab, weil das ja auch war, ist nur zugelassen für Patienten, wo die Gefahr einer Blutung nicht besteht. Das heißt, Patienten, die Blutungen haben, beziehungsweise also Hämoptysen, Hämoptö natürlich nicht, oder kavernierende Tumore haben oder nah an großen Gefäßen liegt. Hier sollte man vorsichtig sein. Willst du zu der Frage irgendwas beitragen?
Ja, Prophylaxe beginnt mit der richtigen Patientenidentifikation, wie du richtig gesagt hast. Wenn wir eine Behandlung beginnen, müssen wir das Profil des Patienten kennen, die Komorbiditäten kennen, müssen die Risiken kennen, müssen die Substanzen gut kennen, wie diese Substanzen im Einzelfall wirken. Das ist die beste Prophylaxe, die wir haben. Und in diesem Sinne, glaube ich, müssen wir hier aufpassen und machen das auch.
Wo siehst du jetzt, weil auch die Frage war, Medianes gesamte Überlebenszeit mit neuen antigenetischen Medikamenten, wo siehst du jetzt den Stellenwert in der ersten, zweiten Linie von den antigenetischen Substanzen in der unmittelbaren klinischen Praxis?
Ja, ich glaube, das ist momentan, das Feld ist komplett im Umbruch. Wir sehen ja auch in den Onkopedia-Leitlinien, dass eine klare Einordnung, dieser ganz sichere Leitpfad oder Leitweg, den man immer erfragt, letztlich aufbricht. Wir haben mehrere Optionen, die wir verwenden können und müssen die am einzelnen Patienten testen. Natürlich ist in der zweiten Behandlungslinie die Kombination eines Taxans mit einem antiangiogenen Medikament, verspricht eine hohe Wirksamkeit eigentlich, und das ist das, was die Zweitlinie sicher verbessert hat. Aber natürlich ist die Zweitlinie, das Feld hat sich verändert, wenn wir jetzt heute, was ist eine Zweitlinie nach einer First-Line-Monotherapie mit einem PD-1-Inhibitor, was ist dann die erste Linie Chemotherapie, dann die zweite Linie, also die Reihenfolge und die Sequenzen werden neu definiert, werden neu zusammengestellt, jede Behandlung im Vorfeld verändert das Profil des Patienten, verändert auch seinen Gesundheitszustand zum Guten, zum Schlechten und wird uns in der Entscheidung weiterführen. Wir werden auch in der Zukunft uns schwer tun, das also alles in Studien abzubilden. Wir werden einfach aus dem, was wir erfahren, was wir kennen, aus den vielen Daten, die wir haben, auch logische Sequenzen ableiten müssen.
Abschlussfrage vielleicht noch, da nehme ich die Frage von der Sabine 77 auf. Wie schaut es aus, wenn ich schon zum Beispiel Vazizumab in der ersten Linie eingesetzt habe, darf ich dann eine andere androgenetische Substanz, den Tedanib, Ramucirumab, verwenden? Wie schaut es da aus? Ist das erlaubt?
Ja, letztlich wissen wir das nicht. Das Einzige, was wir aus der Biologie her ableiten können, ist schon, dass wenn ich den VEGF-Mechanismus blockiere, dass wenn ich dann sage, ja im klassischen Chemodenken, wenn ich dann aufhöre, dass es dann zu einem Rebound-Phänomen kommen kann, weil dieser Tumor die VEGF-Blockade mit anderen angiogenen Triggermechanismen überwunden hat. Und wenn ich jetzt die VEGF-Blockade auch noch aufhebe, es zu einer sehr raschen Progression kommen kann. Deshalb gibt es zum Beispiel auch Untersuchungen, die zeigen, dass man auch Beyond Progression eine Blockade mit VEGF machen sollte, könnte. Die Datenlage dazu ist nicht wirklich schlüssig. Aus der Biologie heraus würde sich dieser Ansatz berechtigt geben. Aus diesem Grund glaube ich schon, dass es ein Rational hat, nach einer First-Line-Therapie mit einem antiangiogenen Substanz auch in der zweiten Behandlungslinie einen VEGF-Inhibitor einzubauen.
Super. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Gibt es, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich herzlichst, lieber Wolfgang, für den spitzen Vortrag und darf wieder nach Oberösterreich.